HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, guten Abend.
Mir fehlen die Worte, wirklich.
Das gibt's ja nicht. Das kann man gar nicht glauben, sowas.
Also, dass das so viel kostet.
Das ist schon gewaltig.
10.000 Euro für so einen Schrott ausgeben.
Ach, schon eine Frechheit.
Das ist ein Witz. Ich finde da keine Worte für.
Also Hinweise erreichen uns von interessierten Bürgern, von Mitgliedern und natürlich werten wir auch die landesweite Presse aus.
Es gibt Jahr für Jahr viel zu viel Verschwendung, aber man kann schon beobachten, wenn die Kassen voll sind, dann werden natürlich mehr Projekte umgesetzt und da sind immer auch welche dabei, die nicht sinnvoll sind.
Dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, dass es immer um große Beträge geht, um Millionen geht, sondern oft sind es ja auch die kleinen Beträge, die so widersinnig sind, die so skurril sind.
Kleinvieh macht auch Mist und ich darf Ihnen versichern, dieser Misthaufen ist relativ groß.
Unnütze Geldausgabe ist das gewesen.
Fällt einem sowas nicht auch eher auf, sodass man dann da früher entgegenwirken kann?
Was haben sich die Verantwortlichen dabei eigentlich gedacht?
Das hätte man sich sparen können.
Wir zeigen diese Fälle exemplarisch auf, um eine Bewusstseinsänderung bei den Entscheidungsträgern herbeizuführen und so zukünftig weitere Steuerverschwendungen zu verhindern.
Unheilschwanger liegt es auf dem Tisch, das Schwarzbuch zur Verschwendung, regelmäßig vorgelegt vom Bund der Steuerzahler. Der hat darin mit spitzem Rotstift aufgelistet, an welchen Stellen unsere staatlichen Organe in seinen Augen zu viel oder völlig sinnlos Geld ausgegeben haben. Je länger die Liste in seinem Buch, desto schwärzer sieht der Steuerzahlerbund für unsere Steuergelder. Und wir sind schnell geneigt, ihm Recht zu geben, sind wir doch mit der gebetsmühlenartigen Mahnung aufgewachsen, nie und um keinen Preis verschwenderisch zu sein. Weder mit unserem Geld, noch mit unserer Zeit, weder mit Rohstoffen, noch mit Energie, weder mit den Kräften, die wir haben, noch mit den Kalorien, die wir uns zuführen. Aber spüren wir nicht tief in unserem Innern so manches Mal doch den Reiz des Verschwenderischen? Wir erfreuen uns doch immer wieder an der verschwenderischen Pracht von Bauten, Gemälden und Skulpturen, am verschwenderischen Reichtum poetischer Werke und gedeckter Tische und überhaupt an jedem Füllhorn, das verschwenderisch überquillt. Und wie weit her wäre es eigentlich mit der großen Liebe, wenn die Liebenden sich darin nicht selbst verschwenden würden? Was sollen wir also tun, hin und her gerissen zwischen verführerischer Verschwendung und geilem Geiz? Was sollen wir tun, wenn wir uns mit Verschwendung selbst zugrunde richten, aber ohne Verschwendung auf die Dauer verkümmern? Verschwendung, meine größte Lust, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Aber beginnen wollen wir diesen Tag bei denen, die angesichts von Verschwendung gerade keine Lustgefühle empfinden, nämlich bei den Leuten vom Bund der Steuerzahler. Im neuen Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes zur Verschwendung öffentlicher Gelder hat unsere Berliner Korrespondentin Anja Dobrodinsky geblättert.
Zwischen ein paar tausend Euro bis hin zu vielen Millionen. In den Beispielfällen des Schwarzbuchs wird viel Geld verschwendet, kritisiert der Bund der Steuerzahler. Eine Totholzhecke muss wegen einer fehlenden Baugenehmigung für 30.000 Euro abgerissen werden. Ein Feuerwehrwagen für mehr als eine 500.000 Euro kann nicht benutzt werden, weil er zu schwer ist. Diese Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs, sagt Rainer Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbunds. Eine Gesamtsumme für die Verschwendung kann er deshalb nicht nennen. In der Corona-Krise wurden Hilfen in Milliardenhöhe ausgegeben. Auch hier wurde viel Geld verschwendet, so Holznagel.
Beispielsweise setzen wir uns mit dem Problem in Berlin auseinander, dass hier die Soforthilfen sehr großzügig ausgezahlt worden sind. Beispielsweise an Personen und Unternehmen, die tatsächlich gar nicht existiert haben.
Die Investitionsbank Berlin überwies innerhalb von nur 2 Wochen rund 1,6 Milliarden Euro an gut 190.000 Antragsteller. So schnell und unbürokratisch wie in keinem anderen Bundesland. Allerdings eben auch an Betrüger. Besonders seit dem Beginn der Pandemie, aber auch schon vorher, hat der Staat sich an immer mehr Firmen beteiligt und ist dabei häufig ein großes Risiko eingegangen, heißt es im Schwarzbuch. Die Stadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel beteiligte sich an einem Unternehmen, das Luxuswasser für 20 Euro pro Liter verkaufen wollte. Doch das Geschäftsmodell ging nicht auf. Der Bund der Steuerzahler fordert strengere Regeln für staatliche Beteiligungen.
Beispielsweise soll eine Beteiligungsbremse dafür Sorge tragen, dass der Staat nicht Mehrheitseigentümer wird, sondern dass er sich immer nur zu einem bestimmten Prozentsatz beteiligen darf. Wir brauchen Know-how für die Aufsichtsräte, die dann der Staat stellt. Und wir brauchen auch ein Ausstiegsszenario.
Der Steuerzahlerbund hat schon das 48. Schwarzbuch veröffentlicht. Rainer Holznagel erklärt, was sich in den vergangenen Jahren in Sachen Steuerverschwendung getan hat.
Was wir nicht mehr feststellen, das sind plumpe, dreiste Fälle, die wir in der Vergangenheit durchaus häufig hatten. Beispielsweise, wenn Politiker sinnlose Reisen unternommen haben oder die Flugbereitschaft wurde genutzt oder der Dienstwagen missbräuchlich genutzt. All das findet nicht mehr statt.
Steuergeldverschwendung müsse dennoch besser geahndet werden, fordert Holznagel.
Wir wollen, dass der Tatbestand der Haushaltsuntreue im Strafrechtskatalog aufgenommen wird. Wir wollen mehr Bußgelder auch verhängen.
Insgesamt steigt die Verschuldung des Staates, auch durch verschwendete Steuergelder. Die Schuldenuhr des Bunds der Steuerzahler zeigt zum ersten Mal in 25 Jahren eine Neuverschuldung von über 10.000 Euro pro Sekunde an.
Das wären dann also 10.000 Euro allein in der kurzen Pause, die wir jetzt gerade nach diesem Bericht von Anja Dobrodinsky haben verstreichen lassen. Also Geld ausgeben für Bauten, die anschließend für viel Geld wieder abgerissen werden, weil es keine Baugenehmigung gab. Oder großzügige Hilfe an Firmen, die nicht existieren. Oder riskante Beteiligungen des Staates an Privatunternehmen. All das ist in den Augen des Bundes der Steuerzahler Verschwendung öffentlicher Gelder. Es ist Geld, das die staatlichen Organe gewissermaßen zum Fenster hinausgeworfen haben. Diese Redewendung stammt übrigens von den Reichstagen, also den Versammlungen der deutschen Fürsten, die in der frühen Neuzeit in Regensburg stattfanden. Dort warfen die Fürsten oder ihre Gesandten an besonderen Feiertagen tatsächlich Geld aus dem Erkerfenster des Rathauses. Sie warfen dieses Geld unter das Volk, was letzten Endes also gar keine Verschwendung war, sondern dem Volk zugutekommen und es bei Laune halten sollte. Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Im Laufe der Geschichte ist trotzdem vielen Fürsten Verschwendung vorgeworfen worden. Unter anderem dieser Vorwurf hat ja zum Beispiel den französischen König Ludwig XVI. Und seine Frau Marie Antoinette buchstäblich den Kopf gekostet. Hat gerade auch diese materielle Ungleichheit zwischen Herrschenden und Volk dazu geführt, dass Verschwendung als Begriff so negativ besetzt ist und das Haushalten in der Regel höher geschätzt wird als Hofhalten?
Ja, das ist eine sehr, sehr verwickelte Sache. Es gibt auf der einen Seite natürlich die endlosen Vorwürfe gegen die älteren Haushalte, staatlichen Haushalte, Fürstenhaushalte, dass man Geld sinnlos ausgibt, in Feuerwerke steckt, für höfischen und anderen Pomp verwendet. Auf der anderen Seite ist das eine typische Kritik des Bürgertums im 19. Jahrhundert an der älteren Adelswelt. Das muss man sehr genau auseinanderhalten. Nicht alle älteren Adelsverhältnisse waren so korrupt und verschwenderisch, wie das vielleicht für Teile der französischen Welt im Rokoko gilt oder insbesondere für das Dresden des 18. Jahrhunderts, das geradezu legendär dafür war. Der Name war der Ministerpräsident Brühl, nachdem auch die Brühlschen Terrassen benannt ist, der auf alle nur denkbare Weise Geld für seine Obrigkeit beschafft hat, das dann für Feuerwerk und Ähnliches ausgegeben wurde. Also da muss man sehr genau sehen, aber der Vorwurf insgesamt hat schon seine Berechtigung.
Wenn der Bund der Steuerzahler auch heutzutage in unserer bürgerlichen Gesellschaft die Verschwendung öffentlicher Gelder anprangert, dann orientiert er sich dabei ja auch an Maßstäben in der sogenannten freien Wirtschaft. Was ist denn eigentlich im wirtschaftlichen Sinne Verschwendung?
Ja, das ist die große Frage auch schon im 18. Jahrhundert gewesen. Denn wirtschaftlich kann ja auch Geld, das man verschwendet, durchaus produktiv genutzt werden. Wenn man das etwa ausgibt für unnütze Dinge, dann müssen gleichwohl Handwerker beschäftigt werden, dann müssen Gewerbe beschäftigt werden, dann müssen Transporte gemacht werden, etc. pp. Die große Frage, die sich dann eben stellt, ist das Geld, was man ausgibt, verwendet worden im Sinne dessen, der es ausgeben wollte, der ein bestimmtes Ziel erreichen wollte, hat man das damit durchsetzen können oder nicht? Und das ist ja auch der Punkt, der heute häufig kritisiert wird. Nicht die Tatsache, dass das Geld ausgegeben wird, sondern dass seine Verwendung dann letztlich eben nicht gut ist.
Und wenn Unternehmensleitungen heutzutage sagen, wir nehmen Geld in die Hand, dann tun sie das ja auch in der Regel voller Stolz, denn dann geht es um Investitionen. Ist Verschwendung letzten Endes ein anderes Wort für Fehlinvestitionen?
Das könnte man in gewisser Weise in der Gegenwart jedenfalls so sagen. Also seit wir kontrollierte Staatshaushalte haben, seit dem späten 18., seit dem 19. Jahrhundert, kann man sagen, dass die Geldausgabe in der Regel kontrolliert erfolgt und die Frage, ob sie wirksam ist, ob sie nicht wirksam ist, ob das sinnvoll eingesetzt worden ist, nicht sinnvoll eingesetzt worden ist, das ist dann der Kern der Frage Verschwendung, Nichtverschwendung. Während vorher im 18. Jahrhundert und länger davor noch mehr die Geldausgabe ja völlig unkontrolliert verlaufen ist. Von daher muss man da deutlich unterscheiden. Seit es die kontrollierte Geldausgabe gibt, ist Verschwendung letztlich der Ausdruck dafür, dass das Geld nicht dafür verwandt worden ist, was man damit erreichen wollte.
Wirtschaftliche Entwicklungen sind ja durch ein ständiges Auf und Ab gekennzeichnet. Das heißt auch immer wieder, sie verlaufen in Zyklen. Hat es denn in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit Hochzeiten der Verschwendung gegeben? Einer Verschwendung, die ausdrücklich gut geheißen wurde? Und hat es andererseits Hochzeiten der Sparsamkeit gegeben?
Ja, das 18. Jahrhundert gilt heute eher als Hochzeit der Verschwendung. Im 19. Jahrhundert haben wir im Anschluss an die napoleonischen Kriege eher eine Phase der Sparsamkeit, die eigentlich angehalten hat bis zum Ersten Weltkrieg. Und dann war noch mal seit dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, 60er Jahren der Staat eigentlich in Deutschland sehr sparsam, während er seitdem wieder sehr viel mehr Geld ausgibt. Insofern gibt es genau diese Konjunkturen.
Was sagt denn die historische Erfahrung unter dem Strich? Wie viel Verschwendung verträgt ein Wirtschaftssystem und wie viel Verschwendung braucht es vielleicht sogar?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Verschwendung insgesamt ist ein Synonym dafür, ob der Staat das Geld sinnvoll ausgibt oder ob er es nicht sinnvoll ausgibt. Und in den älteren Zeiten, als die Staaten im Wesentlichen ihr Geld in Hofhaltung, in Militär und in anderes gesteckt haben, da waren die Wirkungen für die Gesellschaft sehr gering und der Verschwendungsvorwurf sehr laut. Heute geben die Staaten sehr viel mehr Geld aus, aber die Wirkung davon ist in der Regel eigentlich kontrolliert und ganz positiv. Von daher sind die Verschwendungsvorwürfe heute, gemessen an den Mengen, die der Staat ausgibt, eigentlich eher gering.
Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Verschwendung, meine größte Lust. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. So, und jetzt verschwenden wir mal unsere kostbare Zeit damit, in einem Bilderbuch zu blättern, das aber auch eine Kostbarkeit ist. Schon deshalb, weil zu diesem Bilderbuch des amerikanischen Grafikers und Schriftstellers Leo Leoni ein so schöner Text gehört, dass die Geschichte, die darin erzählt wird, auch im Radio funktioniert. Das Buch heißt Frederick und es handelt von 5 kleinen Feldmäusen, die kurz vor dem Winter eigentlich nichts zu verschwenden haben.
Rund um die Wiese herum, wo Kühe und Pferde grasten, stand eine alte, alte Steinmauer. In dieser Mauer, nahe bei Scheuer und Kornspeicher, wohnte eine Familie schwatzhafter Feldmäuse. Aber die Bauern waren weggezogen, Scheuer und Kornspeicher standen leer. Und weil es bald Winter wurde, begannen die kleinen Feldmäuse Körner, Nüsse, Weizen und Stroh zu sammeln. Alle Mäuse arbeiteten Tag und Nacht, alle, bis auf Frederik. »Frederik, warum arbeitest du nicht?«, fragten sie. »Ich arbeite doch«, sagte Frederik. »Ich sammle Sonnenstrahlen für die kalten, dunklen Wintertage.« Und als sie Frederik so dasitzen sahen, wie er auf die Wiese starrte, sagten sie, »Und nun, Frederik, was machst du jetzt?« »Ich sammle Farben«, sagte er nur, »denn der Winter ist grau.« Und einmal sah es so aus, als sei Frederik halb eingeschlafen. »Träumst du, Frederik?«, fragten sie vorwurfsvoll. »Aber nein«, sagte er, »ich sammle Wörter. Es gibt viele lange Wintertage und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen.«
Das sagt Frederik im gleichnamigen Bilderbuch von Leo Leoni aus dem Jahre 1967. Ob diese kleine Feldmaus beim Sammeln von Wörtern, Farben und Sonnenstrahlen ihre Zeit verschwendet, das werden wir noch hören. So wie die 4 anderen Feldmäuse halten es übrigens auch jene Tiere, die sich einem Sprichwort zufolge besonders mühsam ernähren, und zwar die Eichhörnchen. Auch sie horten, anstatt zu verschwenden, und sie verschwenden dabei auch keine Zeit. Unser Reporter Rainer Janke hat sie beobachtet.
So hört es sich an, wenn ein Eichhörnchen uns oder seinen Artgenossen etwas mitzuteilen hat. Und derzeit gibt es viel zu erzählen, sagt Dr. Martin Jato, der pädagogische Leiter des Ausbildungszentrums für Naturschutz, kurz AZN in Kirchdorf im Vogelsberg, muss es wissen, hat er doch derzeit selber 2 Eichhörnchen in seinem Garten zu Gast.
Wir haben Dauergäste, genau. Die sind jetzt auch ganz kräftig auf Nahrungssuche. Wir haben hier Haselnusssträuche und da sieht man sie immer mit dicken Backen davonlaufen.
Neben der Vorratssuche sind die Eichhörnchen derzeit aber auch dabei, ihre Nester, die sogenannten Kobel, winterfest zu machen. Und gesammelt wird natürlich auch fleißig.
Im Winter finden sie keine Samen, keine Nüsse und die verstecken wir jetzt und versuchen sie dann im Winter wiederzufinden. Das gelingt aber nicht immer. Und deshalb tragen die Eichhörnchen auch ganz entscheidend dazu bei, dass Nussbäume sich verbreiten können.
In den Tiefen der hessischen Wälder leben die meisten der putzigen Nager. Aber auch in den Vorgärten und großen Parks in den Innenstädten sind sie inzwischen zu Hause, sagt Dr. Jato.
Die Eichhörnchen haben sich die Parks und die kleineren Gehölze auch erschlossen, natürlich hauptsächlich im Wald. Aber wo es Nahrung gibt, da ist auch das Eichhörnchen.
Da stellt sich für den Tierfreund doch auch gleich die Frage, kann ich den Eichhörnchen etwas vor die Tür stellen, damit die Suche nach dem Futter nicht zu anstrengend wird? Der Experte rät davon ab.
Ich plädiere ja grundsätzlich dafür, so ein bisschen Unordnung zu lassen im Garten. Das ist nicht nur für das Eichhörnchen, auch für andere Tiere, für den Igel zum Beispiel ganz gut. Natürlich sind Haselnusssträucher eine ganz wunderbare Sache für Eichhörnchen. Man sollte Eichhörnchen nicht füttern. Ja, sie könnten grüne Haselnüsse, eben nicht die gekauften Haselnüsse, hinlegen, aber das kann das Eichhörnchen viel besser, indem sie sich die selber pflückt.
Der Eichhörnchenfreund kann aber zumindest die Lebensbedingungen für die kleinen Tiere mit dem buschigen Schwanz so ideal wie möglich gestalten, etwa bei der Bepflanzung des Gartens.
Alte Baumbestände sind eben ganz wichtig, das heißt nicht zu viel Bäume fällen, wäre eine ganz entscheidende Hilfsmaßnahme für das Eichhörnchen. Nussanpflanzungen, Walnussbäume, Haselnusssträucher, das ist das, was dem Eichhörnchen nutzt.
Und wer diese Voraussetzungen schafft, der kann sich vielleicht in diesem Winter am Anblick eines Eichhörnchens im eigenen Garten erfreuen. Dr. Martin Jato zumindest hat sein Herz an die kleinen Baumbewohner mit dem buschigen Schwanz schon lange verloren.
Es ist einfach ein sehr niedliches Verhalten, weil sie so menschenähnlich wirken, wenn sie ihre Nüsse fressen. Sie halten den Vorderpfoten und knacken die dann auf. Dann ist es im Winter besonders schön, wenn sie im Winter, nur im Winter ist das so, dass sie ihre Haarbüschel an den Ohren bekommen. Und das macht sie einfach nochmal putziger.
Aber wie war das noch? Manchmal finden die Eichhörnchen die Nüsse nicht wieder, die sie als Vorräte für den Winter versteckt hatten. In solchen Fällen hätten sie dann also ihre mühsam angelegten Vorräte verschwendet und auch die Kräfte, die sie beim Sammeln und Verstecken aufgewendet haben. Aber dafür hätten sie dann immerhin dazu beigetragen, dass aus ihren nicht wiedergefundenen Nüssen Nussbäume wachsen und sich verbreiten können. Und das erhöht dann wiederum den verschwenderischen Reichtum der Natur. Über diesen Reichtum, den Reichtum der Pflanzen- und Tierwelt und darüber, ob dieser Reichtum eigentlich tatsächlich ein verschwenderischer ist, darüber spreche ich jetzt mit Professor Andreas Wilczynskas, Entomologe, also Insektenforscher an der Universität Gießen und Leiter des neuen Fraunhofer Instituts für Bioressourcen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie haben in Interviews immer wieder darauf hingewiesen, von allen Organismengruppen auf der Erde haben die Insekten die größte Artenvielfalt erreicht. Nahezu 1 Million Insektenarten sind bislang wissenschaftlich erforscht worden. Kann man sagen, dass die Natur an dieser Stelle und vielleicht auch an anderen Stellen verschwenderisch ist?
Das ist eine sehr aus menschlicher Sichtweise geprägte Darstellung. Ich sehe hier einfach die Evolution am Werk. Die Insekten können sich eben durch ihre kurze Generationsfolge schneller entwickeln und sich an unglaublich viele neue Nischen anpassen. Und daher entsteht die Vielfalt. Sie ist aber nicht Ausdruck von Verschwendung, sondern ich sehe es eher als Möglichkeit, unheimlich viele weitere Arten hervorzubringen. Wir kennen zwar viele Arten, aber was wir nicht wissen oder nicht im Hinterkopf haben sollten, ist eben, dass auch viele aussterben. Ja, das heißt, das, was wir heute sehen, ist ja nur ein Teil von dem, was es in der ganzen Evolution gegeben hat.
Wenn man sich mal die Bienen anschaut, da gibt es die Drohnen, die nur dazu da sind, die Königin zu befruchten und die dann aus dem Stock vertrieben werden. Ist das nicht verschwenderisch? Könnte die Natur das nicht ökonomischer eingerichtet haben?
Das sehe ich auch so. Da gäbe es wahrscheinlich ökonomischere Wege. Der Hintergrund ist ja, dass nur sehr wenige Drohnen sich mit den Königen paaren können. Aber sozusagen der ganze Stock, die müssen ja alle ernährt werden von den Arbeiterinnen. Und die haben nur eine einzige Aufgabe. Sie sollen eben die Königin fruchten. Und wenn der Dienst getan ist oder die Zeit vorbei ist, dann merkt man, dass es Verschwendung ist, indem sie eben aus dem Stock vertrieben werden. Es gibt die bekannte Drohnenschlacht und dann sterben die alle. Da könnte man sich sicher vorstellen, dass man vielleicht weniger Menschen produziert, die dann sozusagen später getötet werden müssen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bei den Bienen so eingerichtet wird? Ich versuche ja immer noch ein bisschen herauszukitzeln, ob in der Natur nicht doch irgendwo versteckt etwas Verschwenderisches drinsteckt.
Offenbar können sie es sich leisten. Also wenn der... Wenn es einen Druck gäbe, möglichst wenig Menschen zu produzieren, um es effizienter zu gestalten, dann wäre das auch so.
Ob man das nur als Verschwendung bewertet oder nicht, die Natur zeichnet sich jedenfalls allem Anschein nach an sehr vielen Stellen durch eine beeindruckende Fülle aus, jedenfalls solange der Mensch dort keinen Raubbau betreibt. Wie ist diese Fülle zu erklären? Was steckt dahinter?
Sie meinen die Artenfülle?
Zum Beispiel.
Die Artenfülle ist zu erklären, weil sich das Leben immer neue Chancen sucht, immer neue Optionen, um zu existieren, um zu überleben. Bei den Insekten zum Beispiel kann man beobachten, dass sie fast alle organischen Substrate als Nahrung erschließen können. Nicht? Selbst Holz, Kadaver. Und dadurch, dass sie in alle möglichen Ernährungsweisen sich anpassen, entstehen eben neue Arten.
Wir haben vor einiger Zeit hier in HR2 Kultur der Tag eine Sendung über Faulheit gemacht. Wir haben damals auch ins Tierreich geschaut und der ehemalige Frankfurter Zoodirektor Professor Manfred Nickisch hat auf die Frage, ob manche Tiere faul sind, geantwortet, nicht faul, sondern ressourceneffizient. Auf unser heutiges Thema bezogen würde das heißen, dass Tiere in ihrem Verhalten nicht verschwenderisch sind, denn Ressourceneffizienz ist ja im Grunde das Gegenteil von Verschwendung. Welche Beobachtungen machen Sie da, was das Verhalten zum Beispiel von Insekten angeht?
Nun, bei Insekten würde ich sagen, es ist doch ressourceneffizient, wenn ich jetzt, es wird Winter, meinen Stoffwechsel so herabsetzen kann, dass ich damit über den Winter komme, ohne Nahrung aufzunehmen. Man muss sich das mal vorstellen, wirklich alle Insekten, die wir den ganzen Sommer über beobachten, sind jetzt in irgendeiner Form als Ei, als Larve, als Puppe oder als Falter irgendwo versteckt, nicht? Und überleben das. Das geht nur, wenn sie äußerst ressourceneffizient mit ihren über die Sommermonate angelegten Reserven umgehen können.
Sie leiten, wie gesagt, das noch ziemlich neue Fraunhofer-Institut für Bioressourcen. Dieses Institut soll mit seiner Forschungsarbeit Bioressourcen erschließen, also herausfinden, wie viel Nutzen wir Menschen womöglich aus solchen biologischen Ressourcen ziehen können, die vielleicht noch gar nicht erschöpfend erforscht sind. Heißt das, wir könnten, was die Natur angeht, viel mehr aus dem Vollen schöpfen, als uns womöglich bewusst ist?
Ja, da ist das Potenzial noch nicht annähernd angekratzt, würde ich sagen. Da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten und wir beobachten das ja auch, dass die Bioökonomie, da wurde ja extra so ein Wort geprägt, nicht, dass also unsere Wirtschaft durch biologische Systeme eben inspiriert werden kann und dass biologische Prozesse in technische Prozesse integriert auch der Wertschöpfung dienen können. Das ist etwas, was gerade expandiert und ich glaube, dass Deutschland da auf dem guten Weg ist.
Wie sehr könnten wir uns dieser Ressourcen bedienen, ohne dass das dann wieder verschwenderisch im negativen Sinne wäre, dass wir also ja Dinge aufbrauchen, Ressourcen aufbrauchen, die eigentlich nicht aufgebraucht werden sollten?
Nun, ein Beispiel, das heute ja boomt ist, man kann ja zum Beispiel Insekten züchten, um eine alternative Proteinquelle zu haben. Wir bedauern ja das und beklagen, dass die Regenwälder abgeholzt werden, um Soja anzubauen und das Soja wird hier importiert, um damit unsere Schweine zu füttern. Wenn wir jetzt Insekten nutzen, um Nebenströme aus der Industrie, also Sachen, die nicht mehr gebraucht werden, zum Beispiel Trester in der Apfelproduktion, wenn man dies an Insekten verfüttert, nicht, dann kann man sehr effizient Proteine erzeugen und sozusagen Nebenströme, Sachen, die wir sonst nicht mehr gebrauchen, in Wert setzen. Und Insekten wiederum können dann genutzt werden als Fischfutter, als Futter für die Schweinemast. Also das wird auch in Zukunft expandieren, dass man Kreislaufwirtschaft macht, also nicht mehr verschwendet. Das Stichwort der Bioökonomie heißt Zero Waste, also kein Abfall soll gemacht werden, Kreislaufwirtschaften. Und das ist etwas, was boomen wird und da schauen wir uns natürlich die Prinzipien von der Natur ab.
Professor Andreas Wilczynskas, Insektenforscher an der Universität Gießen und Leiter des neuen Fraunhofer Instituts für Bioressourcen. Vielen Dank. Und wir kehren jetzt wieder zu Frederik zurück, der Feldmaus und dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Leoni aus dem Jahre 1967. Während seine vier Verwandten, die anderen Feldmäuse, für den Winter Körner, Nüsse, Weizen und Stroh gesammelt haben, hat Frederik einfach nur so dagesessen und scheinbar vor sich hingestarrt. Hat er also geträumt, anstatt zu arbeiten? Aber nein, sagt Frederik, er habe auch fleißig gesammelt, und zwar Sonnenstrahlen, Farben und Wörter.
Als nun der Winter kam und der erste Schnee fiel, zogen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse und tanzende Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. Aber nach und nach waren fast alle Nüsse und Beeren aufgeknabbert. Das Stroh war alle und an Körner konnten sie sich kaum noch erinnern. Es war auf einmal sehr kalt zwischen den Steinen der alten Mauer und keiner wollte mehr sprechen. Da fiel ihnen plötzlich ein, wie Frederik von Sonnenstrahlen, Farben und Wörtern gesprochen hatte. »Frederik«, riefen sie, »was machen deine Vorräte?« »Macht die Augen zu«, sagte Frederik und kletterte auf einen großen Stein. »Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden.« Und während Frederik so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Mäusen schon viel wärmer. Ob das Frederiks Stimme gemacht hatte? Oder war es ein Zauber? »Und was ist mit den Farben, Frederik?«, fragten sie aufgeregt. »Macht wieder eure Augen zu«, sagte Frederik. Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen.
Sie sehen jetzt vielleicht Frederik und die anderen Feldmäuse vor sich, auch wenn Sie das Bilderbuch von Leo Leoni gar nicht zur Hand haben. Was Sie hören, ist HR2 Kultur, der Tag. Und den haben wir heute genannt, Verschwendung, meine größte Lust. Farben hat Frederik die Feldmaus also gesammelt mit seinen Augen, seinem Kopf und seinem Herzen. Und das offenbar so ausgiebig und intensiv, dass er nicht geizen muss, wenn er den anderen Feldmäusen davon erzählt. Er kann verschwenderisch sein beim Ausmalen der Farbenpracht auf Feldern und in Wäldern. So verschwenderisch wie diejenigen, die unsere Welt mit Kunstwerken bereichern. Denn in der Kunst scheint Verschwendung weitaus öfter als Tugend zu gelten, denn als Laster. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt greift mal für uns mitten hinein ins pralle Künstlerschaffen.
Üppig, opulent, verschwenderisch. Das sind die typischen Merkmale des Barock, der Stilepoche in der europäischen Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts. Johann Sebastian Bach schuf Klangkathedralen, Peter Paul Rubens malte dralle Frauenkörper und die absolutistisch regierenden Fürsten und Könige kannten in ihrer Prachtentfaltung keine Grenzen. Auch wenn die Staatskasse längst leer war, ein Schloss mit weitläufiger Parkanlage war ebenso unverzichtbar wie ein eigener Spiegelsaal, am besten so prunkvoll wie der in Versailles. Jeder Fürst ein kleiner Sonnenkönig. Doch auch die geistliche Macht sollte glänzen. Auf die Herausforderung durch den nüchternen Protestantismus antwortete die katholische Kirche mit opulenter, verschwenderischer Sinnlichkeit. Prachtvolle Barockkirchen entstanden, Sakralbauten voller Gold und Marmor, überbordender Verzierungen und filigraner Stuckarbeiten. Auch heute üben sündhaft teure Materialien auf Künstler eine große Faszination aus. 2007 enthüllte der englische Künstler Damien Hirst in der Londoner Galerie White Cube seine Skulptur For the Love of God, zu Deutsch etwa Um Gottes Willen. Das werden sich viele Betrachter auch gedacht haben. Bei dem Werk handelte es sich um den Abguss eines menschlichen Schädels, allerdings nicht aus Gips, sondern aus reinem Platin. Überzogen war dieser Schädel mit genau 8.601 lupenreinen Diamanten. Der Herstellungswert von For the Love of God betrug verschwenderische 14 Millionen Pfund, nach heutigem Kurs rund 15,5 Millionen Euro. Damien Hirst sah in dem Diamantenschädel eine Art Triumph über den Tod, in Hirsts eigenen Worten ein schönes Objekt, das Hoffnung machen solle. Auf eine ganz andere Weise verschwenderisch wirken die Kreationen des 1998 verstorbenen Schweizer Aktionskünstlers Dieter Roth, auch bekannt als Schimmelkünstler. Roth arbeitete mit organischen Materialien, die er einem Zerfallsprozess aussetzte. Verschwenderisch daran schien vor allem die Fülle von Lebensmitteln, die man eigentlich alle noch gut hätte essen können. Roth ließ Berge von Schokolade durch Kakaomotten zersetzen und überließ 37 Koffer voller Käse den Fliegen und Maden, die er liebevoll seine Mitarbeiter nannte. Bei so viel Verschwendung gibt es natürlich auch immer wieder Gegenbewegungen. Ab Mitte der 60er Jahre entstand in Italien die Arte Povera. Charakteristisch für diesen Kunststil ist der Einsatz armer Materialien, also von Dingen, die nichts oder kaum etwas kosten. Kunst aus Bindfäden, Glasscherben oder Erde. Ein wesentlich größerer Hingucker ist dagegen Papi, die 12 Meter hohe Hundeskulptur des amerikanischen Künstlers Jeff Koons. Papi, ein West Highland Terrier, besteht aus 38.000 Blumen. Nicht nur das wirkt verschwenderisch, auch das Gießen und Düngen des Blumenhundes, der vor dem Guggenheim Museum in Bilbao steht, ist ungeheuer aufwendig und teuer. Ebenso wie das Auswechseln der Blumen bei Winter- und Sommerbeginn. Dieser Fellwechsel dauert 10 Tage und kostet jedes Mal 100.000 Euro. Jeff Koons heiratete 1991 übrigens Ilona Staller, besser bekannt als Cicciolina, italienische Politikerin, ehemalige Pornodarstellerin und Sexsymbol. Ein weiterer Beweis für die ungebrochene Wirksamkeit barocker Formen, gerade in Künstlerkreisen.
Thorsten Schweinhardt über das Verschwenderische in der Kunst, das ganz offenbar für uns Menschen von besonderem Reiz ist, ob wir die verschwenderische Pracht nun geschaffen haben oder ob wir sie einfach nur genießen. Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler und emeritierter Professor für europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ist Kunst an sich vielleicht schon Verschwendung, weil sie rein materiell betrachtet über das Lebensnotwendige hinausgeht?
Könnte man so formulieren, wenn man sich eben vorstellen muss für die Geschichte, dass man sich Verschwendung erstmal leisten können muss. Und das gilt natürlich in gewisser Weise auch für die Kunst. Schon die Höhlenmalerei, könnte man argumentieren, hat natürlich Zeit gekostet, weil man brauchte bestimmte Farbpigmente und andere Dinge und musste nachdenken. Also wir können natürlich sagen, in der Tat, Verschwendung muss man sich leisten können. Und das ist in der Geschichte natürlich erst in der jüngeren Geschichte dann in größerem Maßstab und in größerem Maße möglich.
Wie alt ist denn eigentlich der Hang zur Verschwendung? Gab es ihn schon bei den sogenannten Urvölkern? Die Höhlenmalereien würden ja dafür sprechen.
Naja, wir wissen natürlich aus der Religionsgeschichte wie aus der Geschichte von Feiern, Festen, Ritualen, dass alle Gruppen quasi Verschwendung praktizieren mussten, wenn sie den Gruppenzusammenhalt fördern wollten. Und das gilt auch für die Jäger und Sammler, die natürlich, wenn sie dann ihr Mammut gejagt hatten, das auch schon deshalb aufessen mussten, möglichst schnell, weil sie die Nahrungsmittel noch nicht konservieren konnten. Also da gibt es sicherlich einen Zusammenhang, wobei die Verschwendung natürlich ambivalent ist, nicht? Es gibt immer sozusagen Verschwendung im Blick auf Eitelkeit, wird wohl in den meisten Kulturen und Zivilisationen negativ betrachtet. Verschwendung, die etwas mit Großherzigkeit zu tun hat, und das ist ja teilweise natürlich auch in der Kunst der Fall, wird eher positiv gesehen.
Sie haben vorhin gesagt, man muss sich Verschwendung leisten können. Das ist objektiv sicher richtig, aber wie ist das subjektiv? Ist der Hang zur Verschwendung, den der Menschen eigen sein mag, ist der abhängig davon, ob wir viel oder wenig zu verschwenden haben?
Ja, sicherlich. Also wir haben durch die Geschichte natürlich einen Diskurs über Verschwendung, der immer auch ein in hohem Maße moralischer Diskurs ist. Es wird bewertet und das heißt, es gibt in den Gesellschaften eine Vorstellung, eine Art Kompass, eine Art Navi, was vernünftig ist und was unvernünftig ist. Das sehen wir eben gerade, wenn wir das Beispiel der Barockmusik und des Barock nochmal nehmen. Gerade in dieser Zeit werden sehr viele Streitschriften über Verschwendung verfasst und es werden auch sehr viele obrigkeitliche Schriften verfasst, weil die Bürger und die Bauern eben dazu neigen, sich mehr herauszuputzen, größere Feste zu machen, die Hochzeiten groß auszulegen. Und das wird als Verschwendung betrachtet, obwohl sie nichts anderes tun, als ihre feudalen Landesherren nachahmen, die sich ja in Prunk und Pracht ergehen. Also es kommt immer drauf an, wer. Aber die Vorzeichen sind bis heute eben relativ klar. Wenn moralisiert wird, dann betrifft es in der Regel eben die Leute, die nicht all das nachmachen sollen, was bestimmte Menschen mit Geld, mächtige Individuen, Potentaten eben haben. Das kann man ja bis zu Donald Trump heute wunderbar verfolgen oder auch schrecklich.
Gibt es denn Kulturen, Gesellschaften, in denen Menschen eher dazu neigen, verschwenderisch zu sein und das auch eher toleriert wird, als das in anderen Kulturen und Gesellschaften der Fall ist?
Naja, wenn wir unseren Goethe lesen oder bis heute in solche Debatten über mediterrane Mentalitäten oder andere schauen, dann haben wir in Deutschland ganz gerne den Eindruck, dass es das gibt. Andere Kulturen, andere Menschen würden wahrscheinlich sagen, das ist keine Verschwendung, wenn ich einlade. Das ist ein Netzwerk von Freundschaften, das ich damit pflege. Also gerade im Bereich der Geselligkeit, in den Feldern, die uns jetzt so in den Corona-Zeiten so fehlen, da wird natürlich in bestimmten Gesellschaften deutlich mehr investiert als etwa in Deutschland. Und da kommt natürlich relativ schnell das Stichwort von der Verschwendung, das in einem anderen Denkhorizont, in einem anderen Erfahrungshorizont eben keineswegs zutrifft, denn das sind Investitionen in die Zukunft. Das ist eben auch eine Seite eben von kostspieligen Freigebigkeiten oder Geschenken, dass ich Geschenke eben à la longue nachher auszahle.
Mit einem gehen ja wahrscheinlich viele, wenn nicht sogar die meisten von uns, gerne verschwenderisch um, und zwar mit der Liebe. Liegt das daran, dass Liebe mit Einschränkungen irgendwann keine Liebe mehr ist?
Naja, also eine sehr rationierte Liebe in homöopathischen Dosen ist vielleicht nicht gerade der Traum, den wir alle haben, vor allem wenn wir jünger sind, aber auch inzwischen, wenn wir älter sind. Und Liebe wird ja immer quasi als je nachdem Hormon oder Gefühlsüberschwang oder eben beides bezeichnet. Also Überschwang bedeutet, wir haben ziemlich viel. Und der Überschuss und die Vergeudung und die Verschwendung von Gefühlen an andere löst bei anderen wahrscheinlich jetzt keineswegs Verdruss aus, sondern im Gegenteil Freude. Also insofern ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sich manchmal lohnt, sich zu verschwenden. Man kriegt viel wieder und Frau auch.
Es gibt ja viele Arten von Liebe, darunter auch die Nächstenliebe. Lebt die auch gerade davon, dass wir unsere Zeit, unsere Kräfte, unsere Hilfsbereitschaft, auch unser Geld mitunter für andere Menschen verwenden oder, wie weniger selbstlose Menschen sagen würden, verschwenden?
Ja, also in den Augen derer, die nur rational und ökonomisch ihr Leben führen wollen, ist das wohl Verschwendung. Das, was zig Millionen Menschen in jeder Gesellschaft machen, sich für andere einsetzen, Zeit verschwenden, ist es keine vergeudete Zeit? Und dann die anderen fragen, du könntest doch dein Vermögen vermehren. Und das ist ja eine ganz interessante Debatte, die wir da haben. Auf der einen Seite wird immer über mangelnde Steuerdisziplin, über viele Nichthilfen, die getätigt werden, geklagt. Aber in Wirklichkeit haben wir eben in der Tat Millionen Menschen, die eben nicht schwarz arbeiten, die eben nicht Steuern hinterziehen, sondern ihre Zeit darauf verwenden, anderen zu helfen, in der Nähe wie in der Ferne. Und wir haben ja nun sowohl in der sogenannten Flüchtlingskrise wie jetzt in den Corona-Zeiten eben gesehen, das sind in der Tat Millionen. Das ist, glaube ich, schon eine Mehrheitseinstellung, der wir dann zuneigen, dass solche Investitionen in Beziehungen eben keine Verschwendung ist, sondern eine sinnvolle Investition eben in die Gemeinschaft.
Materiell kann uns Verschwendung zugrunde richten, aber kann es sein, dass wir ohne Verschwendung seelisch verkümmern?
Ja, das ist, glaube ich, eine Gefahr, wenn wir uns nicht erlauben, Dinge zu tun, die wir emotional und spontan und im Moment eben auch tun. Wenn wir also uns nur kontrollieren, dann ist es, glaube ich, eben auch ein Leben, in dem die Höhen fehlen und in dem die Tiefen eben zunehmen. Also insofern leben wir ja auch gerade von den Momenten, wo wir wirklich Gefühlsüberschwang produzieren, ob das nun in der Liebe passiert, ob Eltern die Kinder sehen, ob Großeltern die Enkel sehen, ob Freunde, Freundinnen sich wiedersehen. Also dieses Moment von, was ja gerade in der Jugendkultur auch üblich ist, überschwänglicher Begrüßung, was uns jetzt gerade wieder fehlt, dieses Moment ist ja doch eins, was Alltage heller macht und eben die Lebenssituation mit anderen verbindet.
Professor Wolfgang Kaschuba, Kulturwissenschaftler und emeritierter Professor für europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Verschwendung, meine größte Lust, der Tag in HR2 Kultur. Nicht verschwendet war offenbar das, was Frederick gemacht hat, die Feldmaus in dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Leoni aus dem Jahre 1967. Als die anderen Feldmäuse Nüsse, Beeren und Körner sammelten für den bevorstehenden Winter, da hat Frederick scheinbar nur da gesessen und vor sich hingeträumt. In Wirklichkeit aber hat auch er gesammelt. Zwar nichts, was man essen kann, aber doch etwas, von dem er und die anderen Feldmäuse zehren können, als der Winter da ist und die Essensvorräte irgendwann verzehrt sind. Denn dann kann Frederick in seinen Erzählungen immer noch die Sonnenstrahlen lebendig werden lassen oder die Farben.
Und die Wörter, Frederick? Frederick räusperte sich und wartete einen Augenblick und dann sprach er wie von einer Bühne herab. Wer streut die Schneeflocken? Wer schmilzt das Eis? Wer macht lautes Wetter? Wer macht es leis? Wer bringt den Glücksklee im Juni heran? Wer verdunkelt den Tag? Wer zündet die Mondlampe an? Vier kleine Feldmäuse wie du und ich wohnen im Himmel und denken an dich. Die erste ist die Frühlingsmaus, die lässt den Regen lachen. Als Maler hat die Sommermaus die Blumen bunt zu machen. Die Herbstmaus schickt mit Nuss und Weizen schöne Grüße. Pantoffeln braucht die Wintermaus für ihre kalten Füße. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind vier Jahreszeiten, keine weniger und keine mehr. Vier verschiedene Fröhlichkeiten. Als Frederik aufgehört hatte, klatschten alle und riefen: Frederik, du bist ja ein Dichter. Frederik wurde rot, verbeugte sich und sagte bescheiden: Ich weiß es, ihr lieben Mäusegesichter.
Sonnenstrahlen, Farben und Wörter hat Frederik, die kleine Feldmaus, gesammelt. Und was das angeht, können er und die anderen Feldmäuse auch dann noch aus dem Vollen schöpfen, wenn ihre Vorräte an Nüssen und Beeren, an Stroh und Körnern verbraucht sind. Aus dem Vollen schöpfen, das ist das Wesen von Verschwendung, jener opulenten Kulturtechnik, mit der wir uns heute Abend beschäftigen, weil heute Morgen der Bund der Steuerzahler sein jüngstes Schwarzbuch zur Verschwendung öffentlicher Gelder vorgelegt hat. Die Botschaft solcher Schwarzbücher lautet grundsätzlich: Weniger ist mehr. Und dieser Botschaft hängt jetzt auch mein Kollege Ulrich Sonnenschein an, wobei er allerdings nicht die vermeintliche oder tatsächliche Verschwendung öffentlicher Gelder im Auge hat, sondern den Überfluss, den es manchmal in unserem Privatleben gibt.
Verzicht ist eine üble Notwendigkeit, so dachte ich immer, und man ist froh, wenn es vorbei ist. Eines Besseren wurde ich belehrt, als ich einmal eine Woche All-Inclusive auf Kreta buchte. Es war im November, da ist man auch auf Kreta nicht vor schlechtem Wetter gefeit. Zudem war ich nach einem Fahrradunfall noch etwas angeschlagen. Ein Urlaub ohne jeden Organisationsstress sollte es werden. Vom Liegestuhl bis zum Frühstücksapfel, alles frei Haus. So die vielversprechende Idee und so tatsächlich auch die überraschende Wirklichkeit. Weil unser Flugzeug erst um 23 Uhr gelandet war, erwartete uns ein üppiger Mitternachtssnack mit Garnelen, gefüllten Weinblättern, einer heißen Suppe und viel buntem Salat. Dazu gab es Bier, Weiß- und Rotwein aus einer Art Zapfhahn in der Wand. Von diesen Zapfhähnen gab es übrigens einige, verteilt über das ganze Gelände, aber das sollte ich erst später feststellen. Es wurde spät und dementsprechend lange schliefen wir. Als wir zum Frühstück runterkamen, hieß es: Frühstück vorbei, Lunch in einer Stunde. Bei dem Gefühl in meinem Magen konnte man von Hunger kaum sprechen, und doch regte sich nach dem erzwungenen Verzicht auf das Frühstück so etwas wie eine leise Bedürftigkeit. Aber man musste nur genau hinschauen, so konnte man diese problemlos befriedigen. Überall gab es kleine, gläserne Kühlschränke mit Joghurt und Käse. In offenen Schalen gab es Obst und daneben, fein abgepackt, kleine Salzcracker. Und natürlich Getränke, Säfte, Wasser, Kaffee, Tee, Bier und Wein. Wir waren schon ziemlich satt, als das Lunchbuffet eröffnet wurde. Leider, denn da gab es Fisch, Fleisch, Nudeln, Reis, Kartoffeln und zahllose Pfannen mit geschmortem Gemüse und natürlich wieder Salat. Wir aßen einfach, weil es so gut aussah. Bis zum Abend kämpften wir abwechselnd mit den doch schon recht kalten Wellen und der Verdauung. Aber noch ahnten wir nicht, was uns zum Dinner erwarten würde. Ein Raum wie zwei Fußballfelder, darin verschiedene Kochinseln, in denen frisch zubereitet wurde, was das Herz begehrt. Schnitzel, Kotelett, Lammkeule und Hühnerbrust, knusprige Braten und würziges Gulasch. Auf der anderen Seite verschiedene Sorten Fisch. In der gegenüberliegenden Ecke alle möglichen Nudelgerichte und wieder in einer anderen eine Gemüse-Reispfanne. Im hinteren Teil dann bunte Desserts, aber so weit kam ich gar nicht. Es ist schwer, sich zu beschränken, wenn das Gute so üppig dargeboten wird. Nirgends bildete sich eine Schlange, die Gäste verteilten sich mühelos in der Unendlichkeit des Raumes. So oder so ähnlich muss sich das Schlaraffenland anfühlen, dachte ich und langte zu. Am nächsten Morgen achteten wir darauf, das Frühstück nicht zu verpassen, und die Sensation war ähnlich wie am Abend. Hohe Qualität in nicht enden wollender Menge. Doch schon am dritten Abend war es mit dem Wohlgefühl vorbei. Die umfassende Bedürfnislosigkeit legte sich lähmend auf das Gemüt. Der gerade noch wohlschmeckende Rotwein aus der Wand rief nun Abscheu hervor, der fehlende Hunger schlug in übellaunige Unzufriedenheit um. Der einzige Gedanke galt der Flucht. Zum Glück hatten wir ein Auto gemietet. Noch vor dem Frühstück brachen wir auf. Nur mit einer großen Flasche Wasser bewaffnet fuhren wir in die Berge. Dort wanderten wir im Nebel umher, völlig allein und ohne jeden Proviant. Selbst als der Hunger spürbar wurde, dachten wir nicht daran, ihn zu stillen. Wir genossen den absichtsvollen Verzicht, die Sehnsucht, die er hervorrief, und die Kraft, ihr zu widerstehen. Selten habe ich mich so frei gefühlt.
sagt mein Kollege Ulrich Sonnenschein. Wie mich Überfluss Verzicht lehrte, so hat er die Gedanken überschrieben, die wir gerade gehört haben. Seine Botschaft lautet also, bewusst verzichten statt gedankenlos aus dem Vollen zu schöpfen, Selbstbeschränkung statt Verschwendung. Und an diesem Punkt widerspricht Wolf Lotter, Journalist, Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und Autor des Buches Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Er sagt, weniger ist nicht mehr. Er sagt, Verschwendung ist eine Ressource. Und er stellt die für ihn rhetorische Frage, ob Kontrolle und Beherrschung nicht von jeher die Feinde des Neuen und Besseren gewesen sind. Guten Abend, Herr Lotter.
Schönen guten Abend.
Würden Sie denn dem Kollegen Ulrich Sonnenschein raten, nach den Erfahrungen, die er gerade geschildert hat, doch auf den Verzicht zu verzichten?
Also ich würde ganz auf gar keinen Fall auf ein All-You-Can-Eat-Buffet gehen oder dieses schreckliche Erlebnis wiederholen wollen. Nein, es geht, glaube ich, nicht darum, Konsum, so wie wir ihn kennen, durch Quantität, durch diese Reichhaltigkeit, durch dieses zu viel, als Verschwendung zu bezeichnen. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen Verschwendung für etwas ganz anderes, nämlich für Großzügigkeit. Großzügigkeit beim Denken. Da können Sie nicht sparen, da können Sie nicht reduzieren. Und das tun wir, glaube ich, viel zu sehr. Wer beim Denken spart, der hat keine schönen Gedanken am Ende des Tages, sondern nur zu wenig Innovation und zu wenig Möglichkeiten.
Das heißt, Sie machen einen Unterschied. Auf der gedanklichen Ebene können wir gar nicht verschwenderisch genug sein. Und auf der materiellen Ebene sollen wir da verschwenderisch sein oder nicht?
Auf der materiellen Ebene sollen wir lernen aus dieser Vielfalt, die unsere Welt Gott sei Dank hat, weil wir nicht mehr in einer Welt der Knappheit leben, auszuwählen, das, was für uns passt, auszuwählen und uns damit daran zu erfreuen. Die materielle Welt verlangt von uns Entscheidungskraft. Die Welt des Denkens verlangt von uns eine grenzenlose Verschwendung. Da müssen wir richtig ranglotzen. Da müssen wir jede mögliche Alternative denken wollen, Ideen haben. Wir gehen in die Wissensgesellschaft, da stehen wir heute schon drin. Und da müssen wir lernen, Komplexität zu erschließen und nicht mehr zu reduzieren. Also genau das Gegenteil von dem machen, was wir im All-You-Can-Eat-Buffet nicht machen sollten. Nicht zu viel essen, aber viel mehr denken.
Wenn Sie sagen, auswählen soll man auf dem materiellen Sektor, das wäre dann aber dann doch wieder eine Beschränkung auf das, was man dann als das Wesentliche erkennt, und das wäre dann auch wieder das Gegenteil von Verschwendung.
Eine Beschränkung im Sinne einer Auswahl ist eine sehr positive Geschichte. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Verschwendung und Vergeudung. Vergeudung ist alles, was nichts bringt und was uns eigentlich nur belastet. Verschwendung ist etwas, was sich vermehrt dadurch, dass wir es benutzen. So wie Wissen sich vermehrt durch den Gebrauch, hat Gilbert Probst einmal gesagt, ein Wissenschaftstheoretiker. Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt. Also wenn wir das teilen und wenn wir verschwenderisch mit dem umgehen, was wir können und wissen, dann haben andere was davon.
In diesem Sinne hätte sich dann Verschwenden aber sehr weit entfernt vom etymologischen Ursprung des Wortes. Ich habe es mal nachgelesen. Es kommt von verschwinden lassen. Man macht Gebrauch von etwas und das ist dann plötzlich nicht mehr da. Und man fragt sich, was hat mir diese Verschwendung jetzt gebracht? Da haben Sie sich jetzt weit entfernt in Ihrer Definition.
Das kommt drauf an. Also wenn Sie sich die Bienenfabel zum Beispiel ansehen von de Montville, der sagt auch, Luxus ist etwas, was vielen, vielen Brot gibt. Luxus ist etwas, was die Menschen im Grunde genommen bereichert. Also dürfen wir uns gar nicht dagegen wehren, dass es auch materiellen Luxus gibt. Das bringt anderen Arbeit, das bringt anderen Wohlstand. Ich glaube, wir haben sehr viel Beschränkung gelernt und eine gewisse Einschränkung gelernt, weil es notwendig ist, für die Machthaber in der Vergangenheit immer zu sagen, ich teile dir was zu. Ja, und dann bist du sozusagen ein braver Mensch oder ein Mensch, mit dem wir umgehen können, wenn du nur dein kleines Teil kriegst. Und wir sind heute in einer Welt, wo Partizipation, Vielfalt, Teilhabe am politischen Geschehen ganz, ganz entscheidend geworden sind. Das heißt, wir kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche zurück. Was wir tun können, ist zu lernen, mit materiellen Dingen vernünftiger umzugehen, zu entscheiden und mit geistigen einfach voranzugehen und uns da nicht zu reduzieren.
Liegt das Problem vielleicht darin, dass wir auf der materiellen Seite zu sehr mit dem Gedanken aufgewachsen sind, dass Verschwendung eben doch eher etwas zu Meidendes ist und dass wir es deshalb auf der gedanklichen Ebene nicht schaffen, verschwenderisch zu sein?
Wir haben Jahrzehntausende der Knappheit hinter uns und des Notstands, zumindest für die meisten Menschen. Und das hat unsere Kultur geprägt. Und jetzt haben wir ein paar Jahrzehnte, in denen zumindest in unseren Breiten mehr da ist, als wir brauchen. Das heißt, wir müssen einfach jetzt mal lernen, wie wir diese Knappheitsdenke und diese Knappheitskultur überwinden und daraus etwas machen, was uns wieder weiterbringt und befördert. Natürlich haben wir eine Kultur des Einschränkens gelernt, weil nichts da war. Und jetzt sind andere Zeiten da Und das ist eigentlich gut so für die meisten Menschen.
Hätten Sie denn einen Vorschlag, ein Konzept, wie man dieses Verschwenderische im Denken ja lernen, einüben, praktizieren könnte?
Ja, indem man sich auf Alternativen einlässt und immer nicht nur nach einer Lösung sucht, sondern versteht, dass es mehrere Lösungen für ein Problem gibt und dass es vor allen Dingen individuellere Lösungen für Probleme gibt und nicht immer nur eine Einheitslösung. Das heißt, wenn man Komplexität reduziert und auf einen Nenner bringen will, kommt ungefähr das dabei raus, wenn ich sage, jetzt müssen alle fasten. Nö, es müssen nicht alle fasten. Es müssen nur die fasten, die zu viel gegessen haben. Aber die anderen sollen sich schmecken lassen.
Wenn Sie sich umschauen in der Gesellschaft, wie weit sind wir auf dem Weg, den Sie da skizzieren?
Tja, mal weiter, mal weniger weit. Also wir reden zwar von kultureller Vielfalt, wir betonen die kulturelle Vielfalt, wir reden über Diversität. All das hat damit zu tun, dass wir im Grunde genommen ja schon in dieser Welt der Vielfalt denken wollen, aber uns dann doch wieder zurücksehnen, weil wir ein bisschen Angst haben auf Übersichtlichkeit, auf Einheitlichkeit, auf einfache Antworten. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen unser Problem. Einfalt und Vielfalt stehen sich auf ewig gegenüber.
Wolf Lotter, Journalist, Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und Autor des Buches Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen. Vielen Dank. Verschwendung, meine größte Lust. Das war der Tag in HR2 Kultur. Und was die Verbreitung dieser Sendung angeht, geizen wir überhaupt nicht. Der Tag ist nämlich nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen verschwenderisch angenehmen Abend.